Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der GT und Langstrecken-Podcast. Und das eben mit der Analyse der DTM. Das Ganze mit ihrem 6. Lauf der Saison und das auf dem Nürburgring. Rennen 1 so ein bisschen beeinträchtigt worden, aber nicht allzu wild von den Waldbränden auch rund um den Nürburgring. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Der Rauch, der sich dort entwickelt hat, stand ja mal kurz zur Diskussion, ob das Sonntagsrennen dort viel möglicherweise irgendwie beeinträchtigt wird. Das hat sich ja zum Glück nicht bestätigt. Auch die Lage ja zum Glück rund um den Nürburgring, auch auf das Thema Waldbrand ja übers Wochenende und darüber hinaus aufgrund der aktuellen Wetterlage ja auch etwas stabilisiert. Wir reden, wie gesagt, über beide Rennen. Gehen auf die Stint Analysis ein, also über die, wie sich die Rundenzeiten fabriziert haben und wie sich vor allen Dingen die Positionen bezogen haben. Schauen auf das, was natürlich auch rundherum passiert ist. Der Rennleitungs, ich sag jetzt mal, Ausflug von Jules Genau am Sonntag. Das Ganze ja in Führung legen für ihn nicht allzu gut ausgegangen. Und dann schauen wir natürlich auch das, was noch so ein bisschen technisch passiert bei der DTM, nämlich die Motoren wurden konfisziert, das Ganze eben bei Maro Engel, Thomas Breining und Marco Wittmann nach dem Rennen dann ab dem Nürburgring. Alles das, was dahinter steht, und vor allen Dingen schauen wir noch mit dem Blick auf die ADAC GT4 Germany und den Porsche Carrera Cup, was noch, ich sage jetzt mal, währenddessen noch so neben der DTM passiert ist. Das jetzt alles in dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht und wir starten rein hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr dabei seid. Die DTM mit ihrem 6. Lauf, das Ganze eben auf dem Nürburgring, wurde eben in gewisser Weise dann gestartet. Und das natürlich mit dem freien Training, dort angeführt von Matteo Cairoli, der sich ja in bestechender Form zeigen sollte, dass über das Wochenende hinweg gewann das erste freie Training, das mit 1:26.144, das 53.000stel vor Lukas Auer und Marco Mappelli, der 78.000stel dahinter lag. Generell muss man sagen, die Abstände typisch, Nürburgring nicht allzu groß, die ersten 18 Fahrzeuge waren im FP1 allein schon in der ersten Sekunde unterwegs. FP2 dann dominiert von den Porsche-Fahrzeugen, 1:25.5, 1:7 gefahren von Thomas Breining, 2,5 Zehntel vor Ricardo Feller und Kelvin van der Linde. Marco Wittmann und Niki Thiem runden dann die ersten 5 ab. Dort zeigte man sich dann doch ein bisschen deutlicher, was das Thema eine Sekundenmarke angeht, nämlich Christian Engelhardt auf Platz 16, der Letzte, der sich dort dann als jemand zeigen sollte, der in dieser Sekunde da bleibt. Qualifying Nummer 1, und das war schon interessant zu sehen, gewann auch hier Matteo Cairoli, schnelle Zeit gefahren, 1:25.345, 36.000stel sogar nur vor Thomas Breining und 42.000stel dann dahinter war dann Lukas Auer. Marco Wittmann war der, der auf die 4. Position gegangen ist, 1:25.45 Null unterwegs, also da allein auch schon eine Zeit, die sich ja da definitiv sehen hätte lassen können. Genauso wie bei Ben Dörr, Maro Engel sich typisch wieder eingereiht in diesen, ich sag jetzt mal, Platz 5 bis Platz 8 Bereich. Also da, wo es eigentlich optimal ist, um, ich sag jetzt mal, sich in gute Positionen, aber auch in gute Punkte einzufahren. Auch was das Thema Qualifikation anging. So ein bisschen kurios war es dennoch, denn es gab ja zwei Fahrer in diesem Rennen, die Zusatzgewichte für den Sieger bekommen haben. Das war dann, wie gesagt, aufgrund dieses schwebenden Verfahrens rund um Birko Bortolotti, nämlich der Italiener selbst, der mit dieser extra Ballast des Siegers rumfahren musste, aber auch Maro Engel, der zumindest jetzt in den Ergebnislisten als designierter Sieger zumindest mal vorläufig gewertet wird. Und da müssen wir so ein bisschen aufpassen, auch was das Thema Fahrerwertung angeht, wie sich das am Ende dann auch noch entwickelt. Ein Ergebnis oder zumindest eine Verhandlung vor dem Finale in Hockenheim erwarten viele und zumindest hoffen viele, ob das dann in gewisser Weise dann noch eingehalten wird. Das wird sich dann in gewisser Weise dann auch noch zeigen müssen. Blicken wir auf das erste Rennen der DTM und wie gesagt, das war eines, was so ein bisschen komisch, zumindest wetterverhältnismäßig daherkam, nämlich dieser Rauch, der dort über die Strecke zog, der war schon sehr prägnant. Der Start gewonnen von Matteo Cairoli und das eben vor Thomas Breining und dann auf drei liegend der Wagen von Ben Dörr, der sich in der Anfangsphase zumindest mal stark zeigte. Auch der Start von Marco Wittmann sehr, sehr gut unterwegs, konnte sich dort behaupten gegen Lukas Auer und Maro Engel, die sich gleichzeitig ja dann auch bekäbeln mussten gegen beide ja, in gewisser Weise in dieser Spange, in der Querspange des Nürburgrings, währenddessen ja dann auch direkt schon die Meldung kam, hallo, Startstrafe für Kelvin van der Linde, Frühstart, das Rennen für ihn dann in gewisser Weise dann auch schon mehr oder weniger direkt gelaufen, das aber eine Strafe, die absolut gerechtfertigt worden ist, denn er deutlich zu früh aus den Startblöcken dann auch rausgekommen. Dann natürlich auch immer dieses anfängliche Gekäbbel dort und ja, dann kam auch direkt nach 5 Minuten Mirko Bortolotti in die Boxengasse hinein. Das ist auch so ein bisschen ja sinnbildlich dafür. Das Thema vom Oschersleben hang ja noch so ein bisschen mit, aber das Auto, wie gesagt, wohl beschädigt in die Box. Was genau jetzt wirklich so kaputt war, das wissen wir ja nicht. Auch die Fords, wie gesagt, das kam ja erst im Nachhinein heraus. Wir haben ja auch darüber gesprochen, über die Tests. Es gibt ja auch Testmöglichkeiten, ohne Platin-Fahrer zu machen. Das haben sie ja, wie gesagt, dann missachtet müssen oder mussten dann in diesem Rennen zweimal durch die Box fahren. Das jeweils einmal mit einem dieser Autos, also beide, sowohl Wiebelhaus als auch Meini, mussten dann eben durch die Boxenstrafe des Nürburgrings durchfahren. Also deren Autos wurden dann, ja, oh Wunder, später dann auch abgestellt. Das eben dann nach dieser Strafe, klar, man hatte in diesem Rennen auch keine Chance mehr, aber man will sich ja auch noch Chancen beibehalten oder wollte sich Chancen beibehalten, nämlich für das Sonntagsrennen. Kurz nach dem Start, waren die Positionen gewisserweise dann an der Spitze bezogen. Cairoli, Breining, Dörr, Wittmann und Auer, das waren die ersten 5. In gewisser Weise hinten dann aufgrund des schlechten Qualifyings von Niki Thiem, der sich nach vorne arbeiten musste, dann gegen Tom Kalender aufgestützt. Kalenders Auto dann so schwer beschädigt, aufgrund, dass sein Auspuff dann beschädigt worden ist, konnte dann nicht mehr weiterfahren, hat ja, Niki Thiem sich so ein bisschen verärgert gezeigt, weil er sich schon wohl mehrfach gegen Tom Kalender aufgestützt hat und ein bisschen bekäbelt hat, auch in dieser Saison schon. Und das ja war dann in den Interviews nach dem Rennen dann auch definitiv zu hören. Für Tom Kalender sagte er, ja, ich habe jetzt kein großartiges Problem mit ihm. Das hat mir tatsächlich eher geholfen, mal auch dann gegen ihn zu kämpfen, so wortwörtlich kann man das definitiv sagen. Klar, Tom Kalender auch sehr, sehr gebeutelt, auch schon in der Saison mit mehrfachen Ausfällen, auch mit solchen wie auch an diesem Tag. Und das hat natürlich ihm auch nicht unbedingt geholfen. Blicken wir in Richtung erster Boxenstopp und blicken wir deshalb auch mal auf die ersten Zeiten im ersten Stint, nämlich Matteo Cairoli, das könnt ihr euch mal merken, der einzige, der unter 1,27 gefahren ist mit 1,26,947. Im Durchschnitt beste Rundenzeit von ihm 1,26,486. Also da sieht man mal, was der Ferrari dann doch auf einer Runde leisten kann. Dahinter in der Reihung dann Thomas Breining gewesen zu diesem Zeitpunkt zum Beginn der Boxenstopp-Phase 1,27,052, eher mit 15 Runden gefahren. Marco Wittmann, ja jemand, der sehr früh reingefahren ist, blicken wir mal da mal drauf, der dort eingefahren, zumindest in der Boxenstopp-Phase als eben Position Vierter, der dort gefahren, wie gesagt, 1,27,177. Ben Dörr, der vor ihm noch lag in dieser Phase, eine Runde später reingekommen ist mit 1,27,136, also minimalst schneller der McLaren-Pilot, und Lukas Auer, der gleichzeitig mit Marco Wittmann reingefahren ist, 1:27.2. Blicken wir mal so ein bisschen ins Mittelfeld. Das Auto von Jules Gonon, ebenfalls gleiche Boxenstopp-Fenster gewesen wie Marco Wittmann, und Lukas Auer 1:27.4 und Luca Engsler ebenfalls genau gleich reingefahren, 1:27.5. Im Vergleich auch dazu Niki Thiem, der hinten gestartet ist, auch ebenfalls 13 Runden gefahren, in die Box gefahren, bei 1:27.850 im Durchschnitt. Blicken wir mal ein paar Runden weiter, und da ist es ja, wie gesagt, die Boxenstopp-Phase gewesen. Marco Wittmann mit diesen 13 Runden gefahren aus dieser Spitzengruppe, ähnlich genauso auch ja Lukas Auer, der sich in dieser Top-Gruppe, nenne ich sie jetzt einfach mal, rund um die Spitze hineingefunden hat. Ben Dürr, wie gesagt, eine Runde später reingefahren, aber auch hier wieder der Boxenstopp, der dort nicht 100% laufen sollte, wie er bei Dürr laufen möchte, also ganz schnell dieser Boxenstopp, der dort am besten durchgeführt werden soll. Wie gesagt, das vielleicht noch ein Knackpunkt bei der Dürr Motorsportmannschaft, wo man auf jeden Fall noch dran arbeiten muss. Dann, wie gesagt, Runde 15 abgespult war dann auch Mario Engel und Thomas Breining eben drin, deren Boxenstopp, Breining 6,2 und Engel 6,4, sehr, sehr gut zu bewerten. Dass die Phase dann auch für Marco Wittmann, die sich entscheiden sollte, ja, wie geht's denn weiter, war das Thema natürlich auch, ja, er muss an Mario Engel vorbei, das war aber in gewisser Weise nur eine Formsache, denn nach dem Boxenstopp auch Ben Dürr und Lukas Auer wieder an den aktuellen Tabellenführer rangefahren und vorbeigefahren, denn er noch bei dennoch sehr warmen Temperaturen, auch in der Eifel, konnte er seine Reifen nicht so nach einer Kurve oder selbst nach einer Runde nicht so auf die Temperatur der Pirelli-Einheitsreifen bringen, sodass das irgendwie konkurrenzfähig ist. Reifenstrategie war deshalb interessant, denn viele, wie gesagt, auf neuen Reifen unterwegs, ist ja dann doch manchmal ein bisschen anders, wie man das gerade dann managt. Klar, zum Sonntag wird es dann noch mal etwas diverser, aber dann alle auf neue Reifen, das in gewisser Weise dann schon, oder zumindest auf Reifen 0, ist schon gewisserweise sehr unüblich gewesen. Matteo Carulli, der längste gefahren aus dieser Spitzengruppe mit 16 Runden, kam dann auch rein, bei rund 15 Minuten in dieser Boxenstopp-Phase noch zu gehen. Länger gefahren Bastian Buß mit 24 Runden und Kelvin van der Linde, der das Rennen erst gar nicht beendet hat, nach 20 Runden reingefahren. 28,3 seine Durchschnittszeit, also nicht wirklich gut zu bewerten. Und Bastian Buß mit 27,9 24 Runden gefahren. Jetzt auch keine Spitzenzeit, die natürlich hinten raus möglicherweise etwas schneller werden sollte. Dann gab es noch 27 Minuten vor Ende ein kleines Aufregerthema rund um ja Jules Gonon und dann auch Ricardo Feller, der Franzose schickt den Schweizer ja dann in die Reifenstapel nach Kurve 1, also das ja in dieser in diesem Verlauf der AMG Arena. Ja, das war schon sehr rüde, würde ich mal sagen, vom Franzosen, der sich ja ein bisschen komisch zeigte an diesem Wochenende. Keine Ahnung warum, der Nürburgring ja doch gehört zu einer seiner Lieblingsstrecken, sehr oft erfolgreich auch gewesen, innerhalb ja dann auch der ADAC GT Masters. Dann ein Manöver von Marco Wittmann, den wir dort gesehen haben, vorbeigefahren an Ben Dürr, ein sehr, sehr starker Move gewesen, außenrum dort in dieser Xiaomi-Kurve, vor dieser rechts, früher der Adlernbogen oder die Bitburger Kurve genannt, diese Rechtskurve dort, ist dort jetzt die Bildsteinkurve, wenn ich richtig informiert bin, dort auf dem Nürburgring, aber auf jeden Fall in dieser vorherigen links außenrum vorbeizufahren und dann rechts, wie gesagt, die innere Bahn zu besitzen, um dort an final an Ben Dürr vorbeizukommen, war wirklich ein Move, den wir in diesem Rennen dann auf jeden Fall länger in Beobachtung behalten sollten. Gab dann noch ein bisschen Austausch nach dem Boxenstopp von Bastian Buß mit eben dem Fahrzeug von Christian Engelhardt, der eingesprungen ist für eben weiterhin verletzten Maximilian Paul, der ja dann voraussichtlich dann am Sachsenring wieder zurückkehren sollte. Vermeulen und Buß dann noch gekämpft um die Position 11. Das in gewisser Weise noch in diesem Rennen relevant gewesen. Bastian Buß hinten raus jetzt nicht unbedingt mit so viel schnelleren Zeiten sich beeindrucken konnten, mit 15 Runden auf seinen Reifen mit 27,5 unterwegs gewesen. Im Vergleich dazu Ricardo Feller, sehr, sehr starker Zweiter, sind gefahren mit 27,5 mit 23 Runden abgelegt. Luca Engsler, der sowieso in dem zweiten Stint stark unterwegs war mit 27,1, sogar hätte reinfahren können mit in die Spitzengruppe, zumindest von seinen Zeiten mit 26 Runden dort verbleibend, 27,1 gefahren, auch Jude Gonor trotz seines Remplers 27,2, Maro Engel 27,1, 24 Runden im Stint. Schauen wir auf die Spitzengruppe, Marco Wittmann ähnliche Zeit gefahren wie Ben Dürr, deshalb war das wichtig, dass er dort vorbeigefahren ist aus seiner Sicht, 27,2,1,2 zu 27,2,1,0, also da muss man sagen, dort eigentlich gleiche Pace gefahren, genauso auch wie gesagt Lukas Auer, dort ja gut vergleichbar mit Marco Wittmann, 27,2,2,6, das schon ziemlich stark, auch Thomas Breining 27,2,6,6, das eine gleiche Zeit bei ähnlichen abgefahrenen Runden, zwei Runden Unterschied, ja, dort die Reihung, aber wie gesagt, das definitiv vergleichbar. Nicht vergleichbar ist, was Matteo Caroli geleistet hat, 23 Runden und das mit einer Zeit von 1:26.831, die Matteo Caroli eben abgeliefert hat. Das war schon sehr, sehr stark und die war auch definitiv nicht einholbar. Man muss schon sagen, der Italiener eine Leistung abgeliefert, die seinesgleichen sucht, ist klar immer in freiem Verkehr unterwegs gewesen, aber dann auch gleichzeitig so zwei Stints zu fahren, die unter 27 sind und die vor allen Dingen auch dann bis zu 0,4 pro Runde im Durchschnitt schneller waren, das war schon ziemlich, ziemlich stark. Hinten raus, um den Rennverlauf einzuhalten, kurz nochmal knapp zwischen Wittmann, Dürr und Auer, aber das ja, war dann nicht mehr unbedingt erwähnenswert. Erwähnenswert war dann doch noch der Crash hinten raus mit Thierry Vermeulen und Christian Engelhardt, dort der Ersatzmann bei der TIG Team Grasser Racing Mannschaft, doch mächtig verschätzt und dort dann Thierry Vermeulen beinahe sogar noch aufs Dach gelegt. Also mit ein bisschen Pech liegt der Niederländer mal ganz woanders, also das war auch dann nochmal eine bremslige Situation, finde ich, die zumindest sehr, sehr ja, wenig diskutiert worden ist. Christian Engelhardts Auto dann so schwer beschädigt, dass er dann am Sonntag nicht mehr starten konnte. Da wollte man dann wahrscheinlich bei Grasser Racing vielleicht kein Risiko eingehen und vor allen Dingen, ja, die Ersatzteile beim Temerario immer noch ein bisschen rar gesät. Deshalb, ja, war das Thema dann auch für ihn gegessen, das Wochenende auf dem Nürburgring. Dort dann, wie gesagt, die Ergebnisliste für den Samstag. Ich habe schon erwähnt, Cairoli, Breining und Wittmann, das dann 25, 20 und 16 Punkte eingefahren für die Piloten am Samstag. Ben Dürr und Lukas Auer dann mit Platz 4 und 5. Maro Engel weiterhin solides Ergebnis listen, führend am Samstag in der DTM mit Platz 6. Luca Engsler stark gefahren auf Platz 7. Jules Genau 8. Ricardo Feller auf 9 und Bastian Buß dann auf 10. Niki Thiem macht in gewisser Weise ja Schadensbegrenzung, zumindest das, was möglich ist, auf Platz 11. Und Nicolas Barth, der Letzte, der in diesem Rennen gewertet worden ist, auf Platz 12. Nämlich gab viele, viele Ausfälle mit Mirko Bortolotti, Aya Giulmaini und Finn Wiebelhaus, die rausgeflogen sind. Marco Mappelli nach Dreher auch rausgefallen aus dieser Reihung mit DNF. Tom Kalender, DNF, Timo Glock, DNF, Calvin van der Linde, DNF, Christian Engelhardt und Ferry Vermeulen, das haben wir gerade erwähnt, mit Crash, DNF, dann rausgefallen. Blicken wir auf den Sonntag und auf die Qualifikation. Dort die schnellste Zeit gefahren Jude Gonor mit seiner Pole auf dem Nürburgring 1:25.062. Im Vergleich dazu der Vortag gefahren 1:25.345. Ein bisschen abgekühlt hat es sich ja zum Sonntag, aber das sollte jetzt nicht erwähnenswert wirklich sein. Dann Ben Dürr, 1,25, 1,75. Ein Zehntel zurück. Matteo Caroli wieder stark unterwegs gewesen. Das auf Platz 3 den letzten Punkt in diesem Qualifying sich noch sichern können. Niki Thiem und Maro Engel dann noch auf 4 und 5. Und Marco Wittmann eingeführt in dieser Reihung auf 6. Genauso wie Lukas Sauer, Thomas Breining, Calvin van der Linden und Aijun Maini, die dann Platz 10 belegten. Hinten weiterhin, ja, muss man sagen, die Reihung rund um die Fahrzeuge, dann Tom Kalender, Ricardo Feller, Luca Engstler. Also die zweite Reihung, sei jetzt einfach mal der Lamborghini-Fahrzeuge. Ja, das ist immer noch so ein bisschen schwierig. Also weiß ich nicht, was man bei Lamborghini da zumindest verbessern kann in der nächsten Saison. Wird definitiv auch auf jeden Fall schwierig. Blicken wir auf den Sonntag. Und das eben mit dem Rennen, was zumindest mal unter klarem Himmel ausgefahren werden konnte. Also ohne große Beeinträchtigung dann in diesem Waldbrandgebiet, was es dann zwischenzeitlich ja dann auch tatsächlich war. Der Start in gewisser Weise, ja, nicht ohne Tücken ausgekommen am Sonntag. Erst, ja, war einiges dann doch gereiht. Müssen man aber schon natürlich schauen auf das, was zwischen Maro Engel und Marco Wittmann passiert ist. Da so ein bisschen erst Zweifel aufgekommen sind, Marco Wittmann könnte Maro Engel möglicherweise dann berührt haben. Das war aber ganz im Gegenteil so. Marco Wittmann komplett im Innenbereich des der Rennstrecke unterwegs gewesen. Und klassisch, ja, Maro Engel mit kalter Vorderachse, das konnte man dann doch schon sehen, aber dann doch ein bisschen für seine Verhältnisse übermütig unterwegs gewesen. Dann seinen Markenkollegen Lukas Auer weggedreht. Lukas Auer unglücklicherweise dann auch noch sich so weggedreht, dass er Calvin van der Linde auch noch mitgenommen hat. Jetzt könnte man meinen, okay, Calvin van der Linde, der hätte auch ein bisschen weiter außen rumfahren können. Das aber in so kürzester Zeit nicht möglich gewesen, Finn Wiebelhaus, als auch dann der dahinter fahrende McLaren dann so in der Reihung unterwegs gewesen, dass sie zumindest dann ausweichen konnten für Lukas Auer, Maro Engel, als auch für Calvin van der Linde, gab es dann ein DNF. Es gab, und das kann ich vorwegnehmen, auch noch dann die Strafe im Nachhinein, wurde es ja untersucht von den Sportkommissaren, dass dann Maro Engel dann für das nächste Rennen, nämlich das Ganze dann auf dem Sachsenring, dann nochmal eine 3-Plätze-Gridstrafe bekommen wird, das nach der Qualifikation, sagte aber dann auch bei den Kollegen von Join und Run, dass ja das auf definitiv seine Kappe gehen wird, dieser Unfall. Maro Engel sich ja sonst in dieser Saison mit dann doch wenig solchen Aktionen umschlagen musste. Aber, wir haben es erwähnt, die Situation da doch ohne großartige Diskussion ausgekommen. Godon, Dörr und Cairoli, Wittmann und Thiem, das waren dann die ersten fünf nach dem Safety Car Restart, was dann eben rausgekommen ist. Thiem versuchte weiterhin Druck zu machen, dann auf die Spitzenreihung rund um Marco Wittmann und Matteo Cairoli. Interessanterweise schauen wir mal so ein bisschen auf die Reifen. Gunnar mit den jüngsten Reifen dieser Top-5er-Gruppe unterwegs, 10. Aber der Unterschied jetzt nicht allzu groß. Dörr, Cairoli, Wittmann und Thiem mit 2 bei Ben Dörr und respektive eine Runde bei den verbliebenen Rest in den Top 5 unterwegs. Also da jetzt nicht Außergewöhnliches zu benennen. Außergewöhnlich hingegen war Bortolotti 3 Runden und eben dann Vermeulen mit 26 bzw. Boost mit 35 Runden, das wie gesagt ja außerhalb der Top 10 freigelegt, wie man da mit seiner Reifenwahl vorgeht, das in den Top-Reihung der Top 10 ja nicht, da muss man ja aus dem Qualifying-Reifen das Maximum fürs Rennen dann rausholen. Gab dann noch ein bisschen, ja, zu Beginn des ersten Boxenstopp-Fensters Überholmanöver, die jetzt so nicht im Vordergrund standen. Timo Glock, der sich da ja natürlich auch ins Rampenlicht geschossen hat mit einigen Überholformen, die man so vielleicht auch nicht immer auf dem Nürburgring sieht, aber auf jeden Fall definitiv Spaß gemacht hat. Blicken wir auf den ersten Stint Und das eben angeführt worden in dieser Boxenstopp-Reihung von Marco Mappelli und auch Luca Engstler, besser gesagt eben von Luca Engstler. Nach 6 Runden ist er reingefahren. Durchschnittszeit 27,912. Jetzt nicht allzu stark. Man muss aber überlegen, dass wir Runden hinterm Safety Car hatten. Das beeinträchtigt natürlich auch die Leistung und vor allen Dingen, wenn man dann, wie gesagt, lange Zeit unter Safety Car fährt, die Safety Car Runden zum Glück ja rausgerechnet, aber das beeinträchtigt dann doch schon arg die Berechnung, gerade in diesen Runden, da dann natürlich die erste Runde nach dem Safety Car auch immer die langsamste ist. Nochmal weiter auf die, die reingeschaut haben, früh in die Boxengasse zu fahren. 1,30 die Zeit von Bastian Buß im Durchschnitt, Ricardo Feller 28,5, das war der stärkste aus dieser 6-Runden-Reihung. Neben Luca Engstler 27,9, wie gesagt, er gefahren, das dann doch zumindest in der ersten Boxenstopp-Phase einer der schnelleren unterwegs. Al-Jumaini ja dann doch relativ früh reingefahren worden. Nach 7 Runden kam der ihn da schon drin, hatte aber immer so ein bisschen Probleme mit seinem Fahrzeug, überraschenderweise immer so Aussetzer, Motoraussetzer, so Drehzahlbandaussetzer, das war schon sehr, sehr kurios, fand ich beim Ford. Das hat auch Mitkommentator, Co-Kommentator David Schumacher so ein bisschen gesagt, dass es schon nicht optimal war, was dort beim Mustang GT3 aus der HRT-Mannschaft so passiert ist. Dann die Kämpfe als auch die Boxenstops dann weitergeführt worden mit unter anderem, ich habe schon erwähnt, Tom Kalender, der auch relativ früh reingefahren ist. Nach 9 Runden 1,27,405 seine Reihung dort und das sollte dann gewisserweise dann im ersten Stint auch ein wenig dann tragend sein. Tom Kalender sich dort dann eingereiht. Vor dann erstmal Feller und dann auch Engstler, der sich dann ja gegenseitig dann gebettelt hat. Engstler machte dann mächtig Druck, aber Tom Kalender wehrte sich dort mächtig dann dagegen und das dann eben mit seinen Duellen, die er später in gewisser Weise dann auch in der gleichen Runde verloren hat gegen eben also Feller und auch gegen dann dem dort fahrenden Luca Engstler. Und das war dann doch ein sehr, sehr spannendes Duell, weil es immer hin und her ging und das dann eben gut 35 Minuten vor Rennende. 1:42 vor Ende kamen dann die ersten der Spitzengruppe rein, Dürr und Team. Bei Ben Dürr das Thema Boxenstopp wieder ein ganz großes, nämlich das vordere rechte Rad nicht ganz fest und dann ging es in Kurve 1 zum Glück noch mit Rad auf dem Fahrzeug drauf nach geradeaus. Das war jetzt nicht allzu von Vorteil für ihm. Rennen vorbei, das hätte wieder eine Spitzenposition für ihn sein können, dass das Team dann selber vermasselt hat. Selber vermasselt und das gleichzeitig, muss man sagen, war dann der Boxenstopp von Matteo Caroli. Da hätte es auch am Sonntag mächtig nach vorne gehen können. Aber wie gesagt, mit einem Boxenstopp von 24,8 Sekunden dort, das die Durchfahrtszeit in der Boxengasse vom Nürburgring ungefähr beträgt, die reine Durchfahrtszeit 24,8 Sekunden, ist das, wenn man das alleine als Standzeit hat, definitiv nicht gut zu bewerten. Wie gesagt, die Boxenstops der ersten Phase relativ spät gefahren, zumindest aus der Spitzengruppe. Marco Wittmann ja als einziger früh reingekommen aus dieser Spitzengruppierung, die sich dort um den Rennsieg kämpfen sollte. 26,8 im Durchschnitt gefahren, deutlich schneller im Vergleich zu Thomas Breining. 5 Runden länger gefahren, Thomas Breining, Durchschnittszeit 26,976, beste Runde von Wittmann 26,333, in dem Stint von Breining 26,655. Das ist ja dann auch das direkte Duell, was ja Marco Wittmann für sich entscheiden konnte. Jules Gonnard mit 15 Runden 26,6, also nochmal etwas schneller gefahren als im Vergleich dazu Marco Wittmann, der im Vergleich dann noch mit Thomas Breining auch da besser ist. Matteo Caroli, ich habe es erwähnt, wäre nochmal ein gutes Ergebnis gewesen. Im ersten Stint 26.833 gefahren bei 15 Runden, die er dort auf dem Buckel hatte. Safety Car kam dann raus, die Reihung dort dann Gounod, Wittmann, Breining, Team Maini. Maini, wie gesagt, erster Stint war ja dann auch schon sehr gut zu bewerten mit 27.275 nach 7 Runden unterwegs. Und der Restart des Safety Cars sorgte dann für interessante Konstellationen, denn es sollte dazu führen, dass dann Jules Gounod eine Strafe absitzen sollte, denn er zu schnell in der Boxengasse gefahren, hat wohl sein Pit-Speed-Limiter falsch verwendet. Ich sag mal so, definitiv zu schnell durch die Boxengasse gefahren, mit 4 km/h zu schnell. Und das sorgte dann eben für die Penalty-Lap. Auf Jules Gounod gehen wir dann gleich noch ein, hat ja nach dem Rennen noch einiges dazu gesagt. Gab dann wieder viele Käbeleien natürlich an der Spitze, als auch dann das Thema Finn Wiebelhaus einer sein sollte, der dann mit Reifenschaden das Rennen dann beenden musste. Die Reihung dort, wie gesagt, an der Spitze nach der Penalty Lap eben von Jules Gounod, Wittmann, Breining, Team Maini und Engstler. Und begann dann direkt auch wieder die neue Boxenstopp-Phase. Und dort blicken wir natürlich auch wieder auf die Boxenstopp-Stint-Zeiten. Wieder früh im Verhältnis reingefahren. Ijun Maini, der aber seinen Stint zumindest lang gefahren ist. Also sein erster Stint war ja zumindest sehr kurz, aber der zweite mit 17 Runden relativ lang. Zeit 27.3 im Durchschnitt. Im Vergleich dazu Thomas Breining 27.7 unterwegs gewesen. Also eine Zeit, die dort definitiv nochmal 13. langsamer pro Runde war. Ein guter Unterschied zu sehen, obwohl Maini, wie gesagt, ja dann doch länger unterwegs gewesen ist. Reifenstrategie natürlich auch nochmal das, was interessant war. Sehen aber interessanterweise immer nie, auch in den Auszügen nicht, wie alt die Reifen dann doch immer waren. Das muss man sich doch dann immer aus dem TV-Feed ziehen. Die Boxenstops, wie gesagt, angeführt eben vom Inder. Feller noch an der Boxenstopp-Phase vorbeigegangen, Glock das aber die alte Reihung angeführt, Mapelli, Buß, Vermeulen, Barth und Wiebelhaus dann in den Boxenstopp-Phasen schon unterwegs gewesen. Die 6-minütige Boxenstopp-Phase dann in der Reihung Nummer 2, nenne ich sie jetzt einfach mal, angeführt von Wittmann, Breining, Team Kalender, Engstler dann auf 5, der diesen Boxenzug dann nochmal angeführt haben sollte. Dann die letzten 9 Minuten 15 und dort sollte sich zeigen, Tom Kalender ist on a mission. In Stint Nummer 2, das haben wir noch nicht so ganz durchgesprochen, Wittmann mit der besten Zeit 26.993, das ist der einzige in diesem Stint, der unter 26 fahren konnte. Tom Kalender feierte sich aber dann direkt auch ab mit nicht der zweitschnellsten Zeit, aber mal mit der besten Zeit in dieser Spitzengruppe zusammen mit Ijun Maini 27.356, das haben wir schon gesprochen, 27.499. Ebenfalls 17 Runden gefahren worden, also das schon stark. Der kurze Stint von Breining sollte sich nicht bezahlt machen mit 27.739, haben wir schon besprochen. Aber dann auch die Zeit von Luca Engstler war stark, 27.589. Das sorgte dann dafür, dass er in der Spitzengruppe dann landet. Die Zeit im zweiten Stint von Niki Thiem nicht unbedingt so stark, aber konnte sich mal zumindest dort in dieser Reihung dann auch zumindest mal behaupten. Bortolotti, der auch da nochmal eine Rolle spielen sollte, 27.5 in seinem zweiten Stint unterwegs gewesen, also das vor dem zweiten Boxenstopp dort seine Zeit. Wie gesagt, Tom Kalender sich durch diese Spitzenmannschaften durchgerangelt, Engstler, Bortolotti und Maini hinter sich gelassen und auch direkt auf die Top 3 aufgeschlossen. Die Top 3, die ist er selber auch mit da gemeint, nämlich Breining und Wittmann nur noch vor ihm. Und 1,55 vor Ende wagt er dann auch den Move in Kurve Nummer 1. Außenrum immer ein bisschen schwierig dort in Kurve 1 zu sein, in dieser rechts, aber AMG Arena, ja, das sollte dem Mercedes doch eigentlich liegen, die Streckenlimits ja dann auch in dieser AMG-Arena an diesem Wochenende ein bisschen großzügiger gehalten worden. Aber wie gesagt, in der nächsten Runde sollte es dann wohl möglicherweise so sein. Und so kam es dann auch Tom Kalender in Richtung Vidol-Schikane sich angesaugt und dann in Richtung Start und Ziel sich dann den gleichen Move nochmals und nochmals und nochmals überlegt und nochmals probiert. Und dann hat es dann auch endlich geklappt. Und das eben zwei Runden vor Ende sollte es dann so sein in der AMG Arena, wo es dann oftmals gegen Thomas Breining vorher auch schon probiert hat, dass er dort dann eben vorbeigeht am DTM Champion aus dem Jahr 2023. Das dann eben noch Tom Kalender, der sich ja noch anstrebte, eine Runde später wohlgemerkt, in der letzten Runde auch noch vielleicht an Marco Wittmann vorbeigehen zu sollen. Das war schon wirklich, wirklich stark von dem Jungen. Wie gesagt, wir haben ja schon über ihn gesprochen, viele Ausfälle miterlebt in dieser Saison und jetzt eben mit diesem zweiten Platz mit, ja, möglicherweise, wenn das Rennen dann noch ein bisschen länger gegangen wäre, mit auf definitiv Chancen, dann auch realistischerweise Platz 1 zu holen. Aber, wie gesagt, Marco Wittmann sollte siegen und so hat er auch gesiegt vor Kalender, Breining, Maini und Bortolotti, dass dann eben die ersten 5 Engstler, Team Glock, Mapelli und Buß mit ihren Positionen, Bastian Buß ein gutes Rennen gefahren und Timo Glock stark zu erwähnen auf Platz 8. Mal wirklich ein Rennen, wo er auch durchkommt, dann ist ein mehr als nur ein Ergebnis nicht nur eine Frage, sondern dann ist es eigentlich definitiv der Fall, dass er da auch liefern kann. Auch wieder viele Ausfälle. Wie gesagt, Christian Engelhardt ist gar nicht dabei, deshalb 4 Autos, die erst gar nicht ins Ziel gekommen sind. Einer, der ohne Punkte blieb, nämlich Finn Wiebelhaus, unglücklicherweise auf 16 unterwegs. Jules Gounon nach seiner Eskapaden auf Platz 14 noch unterwegs. Und Nicola Barth, der sichert sich noch einen Punkt am Ende. Maini, Bortolotti, Engster Team und Glockte, wie gesagt, das sind die ersten 8. Schauen nochmal auf die Stint-Analyse und Tom Kalender, wie gesagt, das war eben der deutlich schnellste dort. Dann am Ende mit 27,232 im Durchschnitt fährt dort pro Runde im letzten Stint 13 schneller als Marco Wittmann und auch Thomas Breining. Aijun Maini, ähnliche Zeit gefahren mit 27,3, ähnlich auch gut unterwegs gewesen. Mirko Bortolotti, dort nochmal gute Position, gut gemacht im letzten Stint mit 27,290. Luca Engstler abgefallen im letzten Stint mit 27,841 und Dinky Team 27,986. Nicht wirklich gut. Und wie gesagt, Timo Glock und das auf seine Stintzeit 27,787 im guten Bereich unterwegs. Nach 13 Runden ging es dann an die Box. Sein zweiter Stint ging 11 Runden lang mit 28,276 und hinten raus wurde es dann der lange Stint mit 27,538. Das ist aber definitiv im Normal, respektive dann auch im Spitzenbereich unterwegs gewesen. Wenn wir da mal schauen, 15 Runden Vergleich dahinter gelassen in Durchschnittszeit. Marco Mapelli 27,655, Bastian Buß 27,695, auch 28,1 von Feller konnte er hinter sich lassen, als dann auch die Zeit von Vermeulen ebenfalls 15 Runden gefahren. Das ist der Vergleich, finde ich, den ich dort ansetzen muss mit 27,880. Und wenn wir da auf die Spitze schauen, fährt gleiche Zeiten wie Marco Wittmann als auch auf Thomas Breining. Und eben, ja, nicht viele fahren unbedingt schneller als Timo Glock, nämlich eigentlich nur so richtig Tom Kalender mit 27,232, der dort eben der Mann des letzten Stints war. Blicken wir auf den Tabellenstand in der Fahrerwertung, das wie gesagt mit ein bisschen Vorsicht zu genießen und das mit folgender Reihung zu sehen. 160 Punkte jetzt Maro Engel, das mit seinem tatsächlich ersten Nuller der Saison, hat einen Punkt sich eingefahren. Das Ganze nämlich beim 5. Saisonrennen ist es gewesen. Und das war eben dann dort in der Reihung, die wir dort gesehen haben, mit dem Rennen dort auf dem Dekra-Lausitz-Ring. Aber sonst immer mit starken Punkten unterwegs und deshalb für ihn natürlich jetzt ein Vorsprung, den er sich jetzt dadurch verspielt hat. Thomas Breining 159 Punkte, ein Punkt dahinter, sich alleine jetzt da schon aufgrund der Qualifying-Punkte 3 mehr geholt. Also klar, hätte er hier noch Platz 2 eingefahren, statt Platz 3 wäre er jetzt neuer Tabellenführer, aber ich denke mal, vielleicht auch medientechnisch und auch drucktechnisch ist, dass man nicht unbedingt dann direkt auf Platz 1 stehen muss, für ihn gar nicht mal so schlecht. Dann gibt es den Abstand, der dann doch kräftig weiterhin ist. 21 Punkte Niki Thiem auf Mauro Engel, aber wie gesagt, konnten jetzt eben aufholen. Lukas Auer weiterhin auch noch mit gutem Abstand, gerade weil er nicht gepunktet hat, ebenfalls wie Mauro Engel am Sonntag bleibt seine Punkteanzahl zumindest mal bestehen, hatte ja zumindest dann am Samstag 2 Punkte gut machen können im Vergleich zu Mauro Engel. Aber Marco Wittmann, würde ich mal sagen, ist mit der größte Gewinner dieses Wochenendes, dann zweimal auf dem Podium, hat einen Rennensieg mit einfahren können. In der Qualifikation hapert es noch definitiv, nur einen Punkt aus der Qualifikation geholt, wenn man überlegt, Niki Thiem hat 10 Punkte dort geholt, ist das der Spitzenwert und Marco Wittmann zumindest in der Top-10-Reihung der Punkteplatzierten ist das der schwächste Wert mit gerade mal nur einem Punkt. Viele holen so roundabout 5 bis 6 Punkte, eher manche sogar 9 oder 10 und da liegt zum Beispiel Niki Thiem auch so wie Matteo Caroli dort im Fight. Aber, wie gesagt, 25 Punkte. Dort noch der Rückstand von Marco Wittmann auf Mauro Engel. Also alles noch im Bereich des Möglichen. Bei noch dann eben 4 Rennen, die ausstehen. Und da blicken wir, wie gesagt, auf dem Sachsenring dann auch nochmal, was dort dann noch möglich ist. Schauen noch auf das, was neben der Strecke passiert ist. Nämlich 3 Motoren mussten nach dem Nürburgring-Rennen ausgebaut werden. Nämlich diese waren von Marco Wittmann, von Thomas Breining als auch von Mauro Engel der Fall. Dort war das dann so, dass die Hersteller eben die Motoren dann eben dort passiert, oder dass das dort eben passiert ist. Normalerweise wird das bei ihnen gemacht, also bei den Motorhomes oder bei den Hubs, bei den HQs selber. Aber jetzt wurde es eben direkt gemacht. Laut dem TMSB hat man bereits eben vor dem Wochenende schon festgelegt, dass nach dem Sonntagsrennen die Triebwerke des DTM Leaders, des ersten Verfolgers in der Meisterschaft und dann in diesem Fall sind es dann eben Mauro Engel und Thomas Breining eben mit dabei und dazu kommt eben der Motor des Rennsiegers, also Marco Wittmann. Interessanterweise, dass dort Kai Rohlis Motor nicht mitgenommen wird, ist dann schon interessant zu bewerten. Hätten Engel oder Breining gewonnen, hätte man den Drittplatzierten in der Meisterschaft genommen, also Niki Thiem, das so die Auffassung der Rennkommissare und für Thomas Jäger, der das dann nochmal bei den Kollegen von motorsporttotal.com erläutert hat, es ist gut und wichtig, dass kontrolliert wird, denn die Serie hat ein gewisses Professionalitätsniveau, sagte der sportliche Leiter des DTM-Bereichs von Mercedes-AMG. Das sei auch notwendig, um sich Respekt zu verschaffen und das ganze Feld zu disziplinieren. Das hat für mich schon eine Signalwirkung und dass man das dort eben dann gemacht hat, war ja auch im Vorjahr zum Beispiel auf dem Nürburgring der Fall. Dort wurden Aufhängungsbefestigungshalterungen genommen, auf dem Sachsenring dann eben die Differentiale und auf dem Spielberg dann eben die Getriebeeinheiten ausgebaut und überprüft. In keinem Fall wurden Unregelmäßigkeiten dort festgestellt, das eben im Jahre 2025 und wie gesagt, jetzt sind die Motoren dran. Was dann rauskommen wird, wird sich dann die nächsten Tage dann noch zeigen. Das werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Besprechen tun wir noch den Unmut von Jules Connor, dass eben nach dem Rennen, ich kann nicht sagen, was ich sagen will, so sagen wir es mal so, er wollte keine Geldstrafe bekommen. Und das ging auch so ein bisschen mit dem Thema Penalty Lap und Pflichtboxenstopp einher. Wie gesagt, um 4 km/h war er zu schnell, er wollte darüber nicht wirklich sprechen. Er sagt, es ist besser, wenn ich eben nichts sage. Dass der Teamkollege von Mauro Engel einen Tag später meldete sich dann Jules Connor noch selber bei Instagram dazu, sagte, ich hätte mich, oder er hat alles so wie immer getan. Da auch nochmal Thomas Jäger dazu, er hat den Pit-Limiter minimal zu früh deaktiviert, also dass dann eben am Boxenausgang. Die Situation war eben sehr, sehr unglücklich aus seiner Sicht. Aber man muss auch sagen, die Penalty Lap durfte er eine Runde später absolvieren. Nämlich war man bei der Rennleitung, zumindest im Rennleiterturm, ein wenig zu spät unterwegs. Nämlich es muss ja vorangekündigt werden, dass die 48 eben dann dort reinfahren muss. Das liegt auch aufgrund dessen, dass die anderen Fahrer informiert werden müssen. Aber dann durfte er, wie gesagt, eine Runde später reinfahren, dass dann eben, ich sag's mal, Gnade vor Recht gesehen. Hatte aber dann noch so ein bisschen Querelen, was das Thema Frühstart am Samstag angeht. Nämlich, also es ist wirklich ein Witz, gestern hat der Typ einen Frühstart hingelegt, keine Strafe. Dabei ging man davon aus, dass es um Calvin van der Linde sich halten soll, der ja am Samstag eben einen deutlichen Frühstart hingelegt hat. Das hat man auch klar in den TV-Bildern als auch in den Bildern rund um die Strecke dann auch auf jeden Fall mal gesehen. Aber es ging tatsächlich um Matteo Cairoli. Das sollte sich wohl auch irgendwie, wenn man mehrere Fahrer dann auch gehört hat übers Wochenende, dann auch so bestätigen, dass er dann eben seinen dritten DTM-Sieg wohl etwas zu früh unter Renntempo dann unterzogen hat. Das eben wurde wohl von der Rennleitung nicht geahndet, an auch nicht im Nachhinein. Das dann schon ein bisschen kurios, wie ich finde. Das auf jeden Fall mal so zu sehen. Da kann ich definitiv den Frust von Jules Connor in dem Fall zumindest auf jeden Fall mal nachvollziehen. Weiter geht's dann. Das im September müssen wir knapp einen Monat warten auf den Sachsenring und dann ebenfalls einen knappen Monat später Hockenheimring, also die DTM. Die geht definitiv jetzt in ihre heiße Phase, was das Thema Meisterschaftskampf angeht. Machen das noch schnell fertig, auch noch bei den Teams. Blicken wir da noch in die Wertungen rein. Windward Racing liegt dort 4 Punkte vor. Mantai mit 227 Punkten, die dort unterwegs, und Schubert Motorsport 201 Punkte, dort 30 Punkte zurück im Vergleich zu der führenden Teammannschaft. Herstellerwertung sollte klar gehen an Mercedes-AMG, die meisten Autos dort im Feld unterwegs und da dann immer gut Möglichkeit zu punkten. 328 Punkte dort unterwegs, Porsche 249, Ferrari 214 und BMW mit 206 Punkten auf der 4 unterwegs. Aber der Abstand, wie gesagt, deutlich. Blicken wir und machen das natürlich mit Respekt auf den Porsche Six Carrera Cup Deutschland. Ihre Rennen gefahren ja auch an diesem Wochenende auf dem Nürburgring. Rennen 1 gewonnen von Robert Dahan, Alex Tauscher und eben dann auf der 3 gefundenen Fahrer aus Finnland mit Armand, dem Forge Racing bei Atlas, Fahrer Schauten und Chester Kiefer auf der 5 unterwegs für Schumacher CLRT. Platz 1 in Rennen Nummer 2 war dann doch überraschend. Dort der Rookie Chester Kiefer gewonnen vor Armand und Jongejan. Ebenfalls Rookie für die TM75 Bernhard-Mannschaft. Keegan Masters und Schuring auf der 5 unterwegs. Schauten auf 6, Überhaus nur auf 8 für die ID Racing-Mannschaft. Das ergibt jetzt folgenden Tabellenstand: 210 zu 203. Masters also sich wieder trotz nach seinem schlechten Durchgangs in Rennen Nummer 1 mit seinem Ausfall weiterhin zumindest auf der 1 unterwegs. Flint Schuring auf 2 mit einem guten Ausbeute dann mit den Rennen auf dem Nürburgring und gut, zumindest am Samstag war unterwegs Alex Tauscher, der aber nur einen Punkt sich geholt hat dann am Sonntag, deshalb 186 Punkte dort für ihn, also da mal noch mächtig Punkte aufzuholen, 24 Punkte Rückstand für ihn, Theo Überhaus, nach einem starken Saisonstart ist es ein wenig dahergegangen in den letzten Rennen und deshalb für ihn dann doch ein kräftiger Abstand dann zu sehen für ihn mit 27 Punkten Abstand auf Platz 1. Wird es dann schwierig, beziehungsweise gar unmöglich dann mit den beiden verbleibenden Rennen auf dem Hockenheimring dann noch zu bestehen. Dort dann der Abschluss des Porsche Six Carrera Cup im Verlaufe dieses Rennkalenders. Kommt noch bei der ADAC GT4 Germany vorbei, dort Rennen Nummer 1 gewonnen, Jan-Philipp Springer vor Philipp Golock im Aston Martin Vantage AMR GT4 von Cozy Racing bei ESM. Linus Hahne und Philipp Wiskirchen mit der ME Motorsportmannschaft auf Platz 2, 9 Sekunden Rückstand gehabt und Luca Link und Luis Moser auf Platz 3 im FK Performance BMW sich eingereiht dort auf der dritten Gesamtposition. Auf den Samstag folgt natürlich auch der Sonntag und das gewann Lachlan Robinson mit Danny Behrendt mit dem AWR WNOS Motorsport. Porsche dahinter gefolgt Gabriel Piano mit Benjamin Silverstone und auf Platz 3 Maximilian Schreier und Alan Gabay. 4 Jan-Philipp Springop und Philipp Golak und Luca Link und Luis Moser langsam an auf der fünften Position zu finden. In der Wertung der aktuellen fahrenden Fahrzeuge und Fahrer in der GT4 Germany, Danny Behrendt und Lachlan Robinson, Tabellenführer vor Jan-Philipp Springop und Philipp Golak, Gabriele Piano und Benjamin Silverstone, 121 Punkte, also da noch alles zu gehen. 14 Punkte Abstand von Platz 3 auf 1, gerade mal 6 Punkte Abstand von Platz 2 auf 1, also da ist noch einiges zu holen. Die ADAC GT4 Germany nach dem Rennen vom Nürburgring jetzt den gleichen Kalender wie die DTM mit dem Rennen auf dem Sachsenring und dem Rennen und dem Saisonabschluss auf dem Hockenheimring. Haben also ein volles Rennwochenende der DTM gesehen mit ihren Rahmenserien. Blicken nächste Woche nochmal detailliert im Rahmen dessen, weil wir dann natürlich auf den Porsche Supercup und auf die IMSA schauen, auf das, was noch nebenbei passiert. Vortestfahrten blicken wir nochmal detailliert drauf mit ihrem ersten LMDH-Fahrzeug und alles das, was eben newsmäßig noch passiert. Blicken auch schon mal so ein bisschen auf Macau, was dort mit Mercedes passiert. Das dann eben alles nächste Woche in unserer Analyse und dann auch wieder mit dem Aktuellsten, was sich dann auch noch über die Woche passiert beim dem Geschehen innerhalb der Langstrecken- und GT-Serien. Sind wir gespannt drauf. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und bis zum nächsten Mal hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft.